ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der JustizreporterInnen. Mein Name ist Philipp Rayon aus der ARD-Rechtsredaktion und bei mir im Studio ist Christoph Kehlbach, mein Kollege. Hallo Christoph.
Hallo, grüß dich.
Wir wollen uns heute mal mit dem Thema beschäftigen: Ukraine, Gaza, USA, Venezuela, das Völkerrecht in der Krise. Anders ist, dass am vergangenen Samstag eine überraschende Eilmeldung morgens auf den Handys bei uns erschienen ist. Die USA haben den Präsidenten von Venezuela, Nicolas Maduro, gefangen genommen und auf ein US-Kriegsschiff gebracht. Und ich dachte mir erstmal so, hä? Maduro galt zwar oder gilt als illegitimer Präsident, der die letzten Wahlen nicht gewonnen hat, weil sie frei waren, sondern weil er das so wollte und westliche Staaten haben ihn und die Wahlen nicht anerkannt, aber ihn dann mal ebenso kidnappen, das kam mir in diesem Moment schon echt irgendwie krass vor. Deutlich sinnvolleres als ein einfaches Hä kam meinem Kollegen Christoph Kehlbach dazu in den Kopf und kann das jetzt auch beitragen. Du bist ja bei mir im Studio, weil du Samstag auch diese Eilmeldung gesehen hast. So eine Eilmeldung, eigentlich eine typische Situation bei uns in der Rechtsredaktion, aber dann auch noch an einem Samstag. Was ging dir durch den Kopf, als du es gesehen hast? Was hast du dann gemacht?
Na, zuerst war es schon auch ein Hä.
Also ich bin beruhigt.
Also ich meine, dass es da Spannungen gab und Gepolter von Donald Trump und so, das hat man natürlich schon mitbekommen. Aber ich bin dann am Samstag aufgewacht und habe, wie du es eben beschrieben hast, auch relativ schnell auf mein Handy mal geguckt. Da gab es die Push-Meldung, auch von der Tagesschau. Und da stand zuerst nur Explosionen in Caracas, Flugzeuggeräusche über der Stadt. Und da dachte ich, okay, die USA greifen jetzt Venezuela an offensichtlich, aber man wusste nicht so recht, wo das hinführt. Dann habe ich so ein bisschen auf Dienstmodus umgeschaltet, weil solche Sachen dann ja auch, wenn sie rechtliche Komponenten haben, auch uns quasi im Job hier betreffen. Und habe mich dann abgestimmt mit unserem Kollegen Kolja und dachte mir, jetzt muss man das irgendwie mal völkerrechtlich vielleicht einsortieren, zum Beispiel in einem Text für tagesschau.de. Mhm. Und ja, aus vergangenen Tagen dieser Arbeit hier in dieser Redaktion hatte ich auch noch die ein oder andere Telefonnummer im Handy von völkerrechtlichen Experten, die ich da angerufen habe. Mit einem davon, Christoph Safferling, werden wir noch später sprechen, genau, hier in diesem Podcast. Ein zweiter, Pierre Thielberger, den habe ich in Spanien erreicht, wo er mit seinen Kindern unterwegs war. Die aber beide irgendwie tatsächlich dann auch schnell was zu sagen wussten, wie man das inhaltlich bewertet. Und ich habe daraus dann einen Text geformt und dann gab es zwischendurch noch diesen Moment, der am Anfang noch gar nicht klar war, Maduro wurde außer Landes gebracht. Mhm. Und dann hatte ich erstmal so ein fettgedrucktes Hä im Kopf mit 5 Fragezeichen hinten dran, weil das nochmal so eine Weiterentwicklung war, mit der man überhaupt nicht irgendwie hatte rechnen können, dass der jetzt da einfach in die USA verbracht wird, dann gegen seinen Willen. Ja, also das war dann ein Arbeitstag irgendwie, mit dem man am Freitagabend in dieser Form noch nicht so gerechnet hat und der mir auch die Wochenendpläne so ein bisschen durchkreuzt hat.
Wo du davon profitiert hast, dass du eben, wie du schon gesagt hast, diese Kontakte hattest, aber vor allem auch seit Jahren immer wieder völkerrechtliche Themen, die irgendwo auf der Welt sich abspielen und der anders dazu beackerst, ne?
Genau, und so lange ist das auch gar nicht her, also dass ich, und daran habe ich mich relativ schnell auch erinnert und hatte eben auch noch den Text im Computer, der dann eben noch so Anhaltspunkte lieferte, dass zum Beispiel Donald Trump, der US-Präsident, irgendwie auch den Iran militärisch angegriffen hatte. Da gab es Schläge auf Atomanlagen kürzlich und es ist natürlich eine andere Situation und man muss immer alles neu bewerten, aber so ein bisschen das völkerrechtliche Gerüst, die Dinge, um die es geht, die Charta der Vereinten Nationen beispielsweise, die sind ja zum Glück gleich geblieben und an die, da konnte man schon so ein bisschen aufbauen auf das, was man so in der Vergangenheit bereits getan hat.
Und was du da aufbereitet hast, das wollen wir heute quasi nochmal wiedergeben im Podcast, aber den Blick auch noch etwas weiten, nämlich schauen, in welcher Verfassung eigentlich das Völkerrecht ist, also in welchem Zustand. Vorher wollen wir aber mit unserem Kollegen und ARD-Korrespondenten in Washington, Carsten Kühntopf, sprechen. Hallo Carsten.
Ja, hallo.
Du verfolgst das Geschehen aus Washington. Nimm uns doch mal bitte mit. Was steckt politisch hinter der Gefangennahme von Maduro?
Das hat Präsident Trump am Samstag, also Stunden nach der Aktion, ganz klar gesagt, vor der Presse in Mar-a-Lago. Ich hatte zunächst gedacht, das muss ich vorausschicken, dass die Gefangennahme von Maduro der Versuch ist, einen Enthauptungsschlag zu machen. Also man entfernt den Kopf der Regierung und dann, so das Kalkül, stehen die Menschen in Venezuela gegen die Regierung auf. Schließlich fällt diese Regierung zusammen. In der Pressekonferenz hat Trump deutlich gemacht, dass es ihm ganz klar um das Erdöl von Venezuela geht. Er hat nicht davon gesprochen, dass man einen Regime Change will. Es geht nicht darum, dass die USA wollen, dass Venezuela wieder zu einem demokratischen Land wird. Demokratie, das Wort hat er nicht ein einziges Mal im Mund genommen, sondern Trump hat gesagt, dass man das Erdöl beansprucht und die vollständige Kontrolle und den vollständigen Zugang dazu will.
Und wie wird das Ganze in den USA innenpolitisch bewertet, vielleicht auch von der Opposition?
Also über die Parteigrenzen hinweg muss man sagen, es gab zunächst mal viel Lob und Bewunderung für die militärische Brillanz dieser Aktion. Grundsätzlich stehen die Republikaner wie eine Eins hinter dem Präsidenten, ganz anders aber die Demokraten. Sie kritisieren scharf, dass der Kongress nicht vorher in Kenntnis gesetzt wurde. Sie sagen, dass es eigentlich der Zustimmung des Kongresses auch bedurft hätte. Und zudem wird jetzt ja deutlich, dass es keinen ausgefeilten Plan dafür gibt, wie es in Venezuela eigentlich weitergehen soll. Auch das ist ein Punkt der Kritik, den die Demokraten äußern. Trump scheint damit zufrieden zu sein, dass die sozialistische Diktatur in Venezuela an der Macht bleibt erst einmal. Es geht ihm um Stabilität, das schlägt alles. Trump hat gesagt, dass Venezuela zugestimmt hat, den USA jetzt 30 bis 50 Millionen Fass Rohöl zu geben. Das will man zu Marktpreisen verkaufen. Und dann soll der Erlös auf eine nicht näher spezifizierte Art der Bevölkerung und den USA zugutekommen. Das finden viele Republikaner auch sehr vernünftig.
Ja, und wie blickt die US-amerikanische Bevölkerung darauf? Also ist da auch die klassische Lagerteilung republikanisch und demokratisch zu sehen oder gibt es da vielleicht doch ein bisschen mehr Diskussion drüber?
Ja, es gibt schon diese Lagerteilung. Was manche Menschen skeptisch macht, das ist die Angst, dass sich die USA da jetzt in ein außenpolitisches Abenteuer begeben haben, dessen Ausgang völlig ungewiss ist. Ich meine, man hat es x-mal erlebt, ein erster militärischer Erfolg, da gibt es dann viel gute Stimmung und dann auf einmal versinkt man in einem Sumpf und kommt nicht mehr raus. Siehe Irak, siehe Afghanistan. Nicht alle von Trumps Anhängern verstehen auch, warum sich der Präsident so sehr außenpolitisch engagiert, weil er doch eigentlich angetreten war, die Wirtschaft zu befeuern und die Lebenshaltungskosten zu senken. Man muss aber sagen, dass alles in allem weite Teile der MAGA-Bewegung zum Präsidenten halten, denn diese Bewegung ist ein Persönlichkeitskult mit Trump an der Spitze und die Anhänger dieses Kultes machen alles mit, was der Mann oben sagt.
Ich vermute, die Antwort schon zu kennen. Ich stelle trotzdem die Frage nochmal, bei dieser ganzen Diskussion, bei der innenpolitischen Debatte in den USA, welche Rolle spielt denn da das Recht, also das Völkerrecht einerseits natürlich, das in solchen internationalen Konflikten eigentlich einen großen Stellenwert hatte, muss man vielleicht sagen, und aber auch das nationale Recht. Also die USA haben ja so ein bisschen das auch gerechtfertigt mit dem Argument, das sei so eine Art Strafverfolgungsmaßnahme gewesen.
Ja, die Erzählweise der US-Regierung ist diesbezüglich widersprüchlich. Sie hat einerseits gesagt, es habe sich letztlich um eine Aktion zur Strafverfolgung gehandelt, die das Militär unterstützt habe. Andererseits sagt aber Trump ganz klar, wenn Venezuela nicht das tut, was wir verlangen, dann können wir noch einmal militärisch zuschlagen. Schließlich haben wir ja in der Karibik weiterhin diese große Armada stationiert. Bei den Demokraten spielt die Frage nach dem Recht durchaus eine Rolle bei den Politikern der Demokraten. Bei den Normalamerikanern, Otto-Normalamerikanern, für sie ist das eine abgehobene Sache, eine rein akademische Frage. Die Menschen blicken da eher auf das Ergebnis und das lautet, ein bösartiger Gewaltherrscher ist nicht mehr an der Macht und das findet man dann tendenziell einfach gut.
Und die USA kriegen eine Menge Öl, das ist ja anscheinend auch Teil des Plans gewesen. Vielen Dank, Carsten. Ich finde es weiterhin beeindruckend und aus einer deutschen und europäischen Perspektive schwer nachvollziehbar, was da abgeht in den USA. Danke, dass ihr das beobachtet da von vor Ort und uns dann wieder wie jetzt auch so fachkundig erläutert.
Bitte gerne. Ciao.
Tschüss. Viele Grüße.
Wie ist das denn nun völkerrechtlich einzusortieren? Wir sprechen dazu jetzt nochmal mit Christoph Safferling. Er ist Professor für internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Hallo, Herr Safferling.
Ja, grüße Sie.
Hallo, grüße Sie, Herr Safferling. Lassen Sie uns nochmal kurz klären, was da in Venezuela passiert ist. Es gilt ja das Gewaltverbot. In der Charta der Vereinten Nationen ist das verankert. Wie verhält es sich damit und wie ist dieser Einsatz in Venezuela zu bewerten?
Also die Charta der Vereinten Nationen kennt als Grundlage der internationalen Beziehungen eben dieses Gewaltverbot, normiert in Artikel 2 Nummer 4 der UN-Charta, wonach es eben verboten ist, die politische Unabhängigkeit und auch die territoriale Souveränität von Staaten zu verletzen. Und das ist hier zunächst einmal passiert. Nun kann man sich natürlich aber vorstellen, dass es vielleicht irgendwelche Rechtfertigungen dafür gibt. Und die UN-Charta selbst hat auch tatsächlich wenigstens einen Rechtfertigungsgrund, und das wäre die Selbstverteidigung. Die Selbstverteidigung nach Artikel 51 der Charta setzt allerdings voraus, dass ein bewaffneter Angriff vorliegt bzw. unmittelbar bevorsteht. Und das können wir hier nicht feststellen. Also insofern bleibt es dabei, das Gewaltverbot nach Artikel 2 Nummer 4 der UN-Charta wurde hier verletzt.
Bleiben wir noch ganz kurz bei der Frage der Rechtfertigung. Man hört das aus den USA jetzt manchmal sehr deutlich formuliert. Da kommen Drogen über Venezuela in die USA. Auch Maduro selbst sei darin verwickelt. Und das sei ein kriegerischer Akt. Aber ich habe Sie eben richtig verstanden. Auch wenn das so formuliert wird und selbst wenn das zuträfe, würde das noch nicht die Schwelle eröffnen, dagegen dann Selbstverteidigung zu üben.
Also das ist korrekt. Also die Vereinigten Staaten haben ja schon auch nach dem 11. September da einen Krieg gegen den Terrorismus ausgerufen. Jetzt rufen sie einen Krieg gegen die Drogen aus oder nennen das dann Narkoterrorismus. Das alles rechtfertigt hier keinen Eingriff in der Art und Weise, wie das hier passiert ist, in einen anderen Staat. Das sieht die Charta so nicht vor und auch andere völkerrechtlichen Rechtfertigungsmomente gibt es hier in diesem Sinne nicht.
Und macht es da dann einen Unterschied, dass Maduro ja auch als Diktator gilt oder als illegitimer Präsident zumindest? Oder ist das eigentlich völlig egal, ob jetzt hier Maduro oder Emmanuel Macron theoretisch von den USA gekidnappt würde?
Naja, es macht natürlich insofern einen Unterschied, als es natürlich von der Moral und von der Wertigkeit hier was anderes ist und wir jetzt von dem Ergebnis her ja möglicherweise auch uns freuen darüber, dass Maduro jetzt verschwunden ist und wir hoffen natürlich für das venezolanische Volk, dass da jetzt, was die menschenrechtliche Lage angeht, sich die Situation schnell und nachhaltig bessert. Aber wenn wir hier unterscheiden würden im Völkerrecht zwischen legitimer und illegitimer Herrschaft, was grundsätzlich mal ein innerstaatliches Problem ist, dann gerät das Völkerrecht nach dem aktuellen Stand jedenfalls in eine massive Schieflage. Wir würden uns das ja wünschen, dass das Völkerrecht solche Maßstäbe hätte und dass es eine unabhängige Institution gibt, die das dann möglicherweise feststellt und dann da eingegriffen wird, etwa durch eine Autorisierung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen oder dergleichen. Ja, aber das ist nicht die Lage des Völkerrechts aktuell.
Und diesen Weg sind die USA ja auch nicht gegangen, zum Beispiel über die Vereinten Nationen. Auch das Argument, das man aus den USA jetzt manchmal hört, es gäbe ja Beschlüsse von US-Gerichten, denen man gewissermaßen habe Folge leisten wollen. Das Ganze sei ja kein kriegerischer Akt gewesen, was die USA da getan hätten, sondern so eine Art Strafverfolgungsmaßnahme. Das sagte zum Beispiel ein Mitglied der Trump-Regierung und bezog sich dabei dann eben auch auf US-Gerichte. Aber das auch rechtfertigt, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht diesen Einsatz von militärischer Gewalt dann auf Ziele und auch die Tötung von rund 80 Menschen in Venezuela.
Also die Durchsetzung von Haftbefehlen muss halt einfach auch nach anderen Regeln, also nach den Regeln des internationalen Strafrechts dann erfolgen. Die internationale Zusammenarbeit im Strafrecht ist relativ komplex, aber der richtige Weg wäre hier ein Auslieferungsverfahren. Und dann müsste Venezuela eben entsprechend Maduro ausliefern oder möglicherweise auch amerikanische Truppen einladen, diesen Haftbefehl durchzuführen. Das wäre ja theoretisch denkbar, aber das ist ja alles nicht passiert. Also ein nationaler Haftbefehl rechtfertigt ein solches Eingreifen genauso wenig.
Jetzt ist Maduro mittlerweile ja in den USA und soll da eben vor ein Strafgericht gestellt werden, in New York mutmaßlich. Wenn wir uns so ein Urteil, was dann vielleicht mal kommt, aus einer völkerrechtlichen Perspektive anschauen, wäre das dann völkerrechtlich wirksam oder unwirksam, weil diese Art der Gefangennahme im Vorfeld quasi durchschlägt, sag ich mal?
Ja, das ist ein naheliegender Gedanke. Hier gilt allerdings der alte Grundsatz male captus bene detentus,
also
Latein.
Und, beide, klar.
Und heißt das also auch, wenn die Gefangennahme rechtswidrig war, die Inhaftierung rechtswidrig war, dass trotzdem der Prozess durchgeführt werden kann. Ich kann ein prominentes Beispiel nennen, das sicherlich allen bekannt ist, und das war das Verfahren gegen Adolf Eichmann. Hier wurde ja Adolf Eichmann von israelischem Geheimdienst in Argentinien letztlich auch, wenn Sie so wollen, entführt. Und dann wurde ihm in Jerusalem der Prozess gemacht. Und dass Israel das machen durfte, das ist jedenfalls weitgehend akzeptiert.
Okay, dann gucken wir doch mal weiter, Herr Safferling. Sie haben ein Buch geschrieben, in dem es auch um die Ohnmacht des Völkerrechts geht. Das ist der Titel und das ist auch Inhalt. Das ist ein Gedanke, auf den man natürlich kommen könnte. Wir haben die USA, die ja jetzt über viele Jahrzehnte nicht nur der mächtigste Staat der Erde waren, sondern eben auch so eine Art Anker für Recht und Gerechtigkeit, an denen man sich so ein bisschen ausrichten könnte. Und jetzt hat man wirklich den Eindruck, das wird über Bord geworfen. Ist das auch Ihr Eindruck? Und wenn ja, was folgt für Sie daraus?
Ja, wir haben ja letztlich eine Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg hin zu einer, wir nennen das ja immer regelbasierte Völkerrechtsordnung, also dass es zunächst einmal Institutionen gibt, die auch für Frieden und Sicherheit in der Welt sorgen, also vor allem die Vereinten Nationen mit dem Sicherheitsrat als oberstes Gremium. Und diese Entwicklung seit 1945 hat jetzt, also sagen wir mal, auch seit dem 11. September hier noch einmal einen ganz anderen Twist bekommen. Und in der Tat sehen wir aktuell eine Lage, in der wir uns fragen, sind diese Institutionen, diese Gremien, diese Werte, die ja entwickelt worden sind, jetzt überhaupt noch relevant? Werden sie denn beachtet? Und da kann man auf den Gedanken kommen, dass das Völkerrecht jetzt tatsächlich hier nicht mehr den Wert hat, den es haben sollte oder den es auch einmal hatte. Also wir sind hier tatsächlich schon an einem gewissen Wendepunkt. Und wir, jetzt sage ich mal in Europa, wir müssten uns jetzt nochmal streng und nachhaltig dafür einsetzen, dass wir doch das, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt haben, wertschätzen und uns wieder daran halten. Denn das waren ja auch keine zufälligen Entwicklungen, sondern da gingen zwei furchtbare Weltkriege mit entsetzlichen Verbrechen voraus. Und als Reaktion darauf wurden diese Werte geschaffen, wurden diese Institutionen geschaffen. Und das sollten wir wirklich schätzen und die Einhaltung einfordern.
Sie beschreiben in Ihrem Buch aber auch sehr eindrücklich verschiedene Beispiele, wo das Völkerrecht von profitiert hat, andere, wo das Völkerrecht missachtet wurde, jetzt ganz kürzlich in den vergangenen Jahren, der Gaza-Krieg, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, jetzt letztlich auch die Gefangennahme von Maduro. Mein Eindruck war so ein bisschen beim Lesen des Buches, dass vielleicht diese Ambivalenz von stärkenden und dann wieder missachtenden Ereignissen hinsichtlich des Völkerrechts dem Völkerrecht fast schon immanent ist.
Also das ist tatsächlich richtig, dass das Völkerrecht natürlich mit Brüchen des Rechts immer wieder konfrontiert wird und dann darauf reagiert, ja, und sich entsprechend so entwickelt. Und ja, ich habe vorhin ja schon den Zweiten Weltkrieg erwähnt, als diese humanitäre und zivilisatorische Katastrophe schlechthin. Das führte dann ja natürlich zu einer Stabilisierung des Völkerrechts. Durch den Kalten Krieg war das dann etwas schwierig und verdeckt, aber nach 1989-90 wurden diese Werte ja dann aufgegriffen und man hat weiter daran gearbeitet, beispielsweise eben auch durch die Etablierung des Internationalen Strafgerichtshofs hier eine neue Institution zu schaffen, in Erinnerung auch an den Nürnberger Prozess und als Konsequenz dieses Nürnberger Prozesses. Und das waren alles Entwicklungen, die das Völkerrecht gestärkt haben. Ja, und jetzt sehen wir im gewissen Sinne da deutliche Rückschritte. Die Macht spielt wieder eine viel größere Rolle als das Recht. Und die Hoffnung bleibt, dass eben, wenn die Vernunft wieder einkehrt, tatsächlich die Institutionen gestärkt werden oder vielleicht auch neue Institutionen geschaffen werden, die dann in einem besseren Maße in der Lage sind, Frieden und Sicherheit und Menschenrechte in der Welt zu gewährleisten.
Eine Legitimität nach dem Völkerrecht allein ist aber offenbar auch kein Garant für Erfolg. Also die westlichen Einsätze im arabischen Frühling zum Beispiel waren ja durch ein Mandat völkerrechtlich legitimiert, haben aber am Ende in vielen Ländern doch auch zu wenig geführt. Bis heute gibt es da teilweise ein Machtvakuum, zum Beispiel in Libyen. Also allein völkerrechtliche Legitimation scheint dann doch auch nicht der Weisheit reiner Lehre zu sein, oder?
Wir sehen natürlich, also der Einsatz in Libyen oder auch der Irakkrieg. Wir haben ja in Irak auch eine ganz unstabile Situation, in Libyen auch. Da sprechen wir möglicherweise von einem Failed State. Die Versuche, da mit den Werten des Völkerrechts zu operieren, die haben nicht funktioniert. Da ist man dann auch zu grobschlächtig vorgegangen, aber hatte da jeweils auch nicht die Unterstützung der Weltgemeinschaft insgesamt. Das muss man schon auch sehen.
Stichwort Unterstützung der Weltgemeinschaft. Ich war selbst in Koblenz am Oberlandesgericht dabei, wo syrische ehemalige Geheimdienstmitarbeiter strafrechtlich verfolgt, letztlich auch verurteilt wurden, weil sie eben unter dem Assad-Regime oder im Assad-Regime eben auch da schwere Straftaten begangen haben. Wo ist denn da der Unterschied, wenn wir uns das anschauen, dass eben auch eben Syrer für Straftaten in Syrien begangen, in Deutschland strafrechtlich verfolgt und verurteilt werden. Wenn wir das sehen und daneben eben sehen, dass die USA sagen, ja, nach unseren Gesetzen ist Nicolas Maduro eben auch strafrechtlich hier in den USA zu belangen. Was macht da den Unterschied?
Also der elementare Unterschied an der Stelle ist natürlich, dass der strafrechtliche Haftbefehl jetzt mit Gewalt durchgesetzt wurde in Venezuela. Mhm. Das ist der Bruch des Völkerrechts. Dass man Strafverfahren durchführen kann nach dem Universalitätsprinzip nach dem Weltrechtsprinzip vor nationalen Gerichten, das ist jedenfalls auch letztlich seit dem Nürnberger Prozess und den Folgeprozessen, die es ja gab, etabliert. Wir sprechen natürlich jetzt bei Maduro auch nicht davon, jedenfalls nicht bei dem Haftbefehl des New Yorker Gerichts, dass es sich hier um Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord oder Kriegsverbrechen handelt. Das wäre ja im Übrigen auch eine Situation, die vom Internationalen Strafgerichtshof behandelt werden könnte, beziehungsweise ja behandelt wird. Ja, die Venezuela ist ja als Situation am Internationalen Strafgerichtshof anhängig. Ja, das wäre die vergleichbare Kategorie. Ja, und für diese Verbrechen gilt das Weltrechtsprinzip. Und da könnte man vor nationalen Gerichten entsprechende Verfahren durchführen. Aber nochmal, der Völkerrechtsbruch lag hier in der gewaltsamen Entführung Maduros aus Venezuela.
Und natürlich auch so eine Art Treppenwitz der Geschichte mit dem Internationalen Strafgerichtshof, stehen die USA ja auf Kriegsfuß. Da werden ja auch Richter sanktioniert und der wird nicht anerkannt von Seiten der USA.
Ja, das in der Tat ist natürlich eine ganz fatale Situation, letztlich auch für der Internationale Strafgerichtshof ist letztlich ein Kind Nürnbergs und in Nürnberg 1945 waren die Vereinigten Staaten von Amerika diejenigen, die das ja durchgesetzt und gefordert haben, diese Strafverfolgung der Nazi-Kriegsverbrecher. Mhm. Und jetzt wenden sie sich auf die Art und Weise von diesen Errungenschaften und diesen Ideen ab und bekämpfen diesen Internationalen Strafgerichtshof. Also das ist in der Tat eine fatale und letztlich auch nicht verständliche geschichtliche Entwicklung.
Also wenn Sie von Nürnberg und einem Kind Nürnberg sprechen, dann meinen Sie jetzt die Kriegsverbrecherprozesse, die die Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg in Nürnberg durchgeführt haben, wo ich glaube 24 Nazi-Größen angeklagt waren und zum Großteil auch zum Tode verurteilt wurden. Wenn Sie jetzt gerade schon das Beispiel Maduro sehr eindrücklich da nochmal erklärt haben, wo der Unterschied ist zu deutscher Strafverfolgung von syrischen Geheimdienstmitarbeitern. Momentan macht Trump ja jetzt Schlagzeilen zu Grönland. Ganz kurz mal völkerrechtlich auf diese Aussage von Trump geblickt, er möchte jetzt vielleicht sogar militärisch Grönland sich einverleiben oder zumindest auf andere Art und Weise. Hat das völkerrechtlich irgendwie Hand und Fuß?
Also ich wüsste nicht, auf welcher Grundlage das hier passieren sollte. Die Situation mit Grönland ist ja insofern noch mal viel dramatischer, weil wir es ja hier NATO-Gebiet sich handelt und wenn jetzt die Vereinigten Staaten von Amerika ein NATO-Partnerland angreifen, dann wäre auch dieses Bündnis letztlich am Ende. Also das kann man sich schlechterdings nicht vorstellen. Dass die Sicherheitsinteressen hier der Vereinigten Staaten tangiert sind und die Sicherheit da vielleicht auch bedingt, dass man in Grönland jetzt anders und stärker auch militärisch präsent ist, darüber kann man ja auch reden, das kann man ja auch vereinbaren. Aber eine militärische Intervention, also das wäre tatsächlich das Ende dessen, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg insgesamt hier an Sicherheitsarchitektur entwickelt haben.
Zumal ja auch Grönland letztlich über Dänemark in die NATO eingebunden ist. Also es gibt ja US-Soldaten bereits in Grönland und da wurde ja die Präsenz eher zurückgefahren in den letzten Jahren. Also das könnte man ja eben auch anderweitig wieder aufstocken gewissermaßen, ohne einen Bündnispartner dann sich zum Gegner damit zu machen.
Also man muss sich auch vor Augen halten, dass die UN-Charta verbietet ja nicht nur die Anwendung von Gewalt, sondern verbietet ja schon die Androhung von Gewalt in der internationalen Politik. Ja, das ist ja beides in Artikel 2 Nummer 4 verbirgt. Also im Grunde ist schon die Drohung, und das geht jetzt nicht nur gegenüber Grönland, wir lesen ja ähnliche Dinge in Bezug auf Kuba, Kolumbien, Mexiko und am Ende vielleicht sogar Kanada. Ja? Also diese Art und Weise hier mit Gewalt zu drohen, ist bereits ein Verstoß gegen das Völkerrecht.
Und trotzdem ist das nicht zum ersten Mal so, dass die USA auf das Völkerrecht jetzt nicht so richtig viel Rücksicht nehmen. Gerade auch in Lateinamerika kann man in den vergangenen Jahrzehnten mehrere Beispiele finden, wo die USA eine interessante, sehr diplomatisch ausgedrückt, interessante Politik, Außenpolitik gefahren sind. Und 1989 zum Beispiel gab es eine relativ ähnliche Aktion zu der jetzt zu Maduro. Da wurde nämlich der damalige Staatschef von Panama, General Manuel Noriega, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, gefangen genommen von den USA. Damals sind sogar rund 3000 Menschen in Panama ums Leben gekommen. Das Ganze ging bei weitem nicht so schnell und klammheimlich ab wie jetzt in Venezuela. Und Noriega ist dann später auch in den USA zu 20 Jahren Haft verurteilt worden und dann sogar nochmal nach Frankreich ausgeliefert worden, wo er auch nochmal eine Haftstrafe abgesessen hat. Also warum ist das jetzt so bemerkenswert, wenn Trump aufs Völkerrecht offenbar nicht sonderlich viel Rücksicht mehr nehmen möchte, wenn es das eigentlich in den USA immer wieder gegeben hat?
Also wie wir vorhin ja schon sagten, ja, das Völkerrecht erlebt immer wieder solche Brüche und reagiert dann darauf, was da in Panama passiert ist. Es war natürlich genauso völkerrechtswidrig wie das jetzt in Venezuela. Da haben wir im Übrigen auch eine ganz ähnliche Konsequenz ja tatsächlich gehabt, dass eben, wie Sie ja schon sagten, dann die strafrechtliche Verurteilung folgte. Ja, da hat man immer eben das Gefühl, Amerika spielt dann die Macht aus und ja, die rechtlichen Kriterien, auf die man sich verständigt hat, die spielen dann keine Rolle. Dann sind dann die politischen, die geostrategischen Interessen größer. Das ist nicht das, was man unter einer regelbasierten, verlässlichen Völkerrechtsordnung will und versteht. Und deswegen müssen wir jetzt auch als Europäer das einfach immer klar benennen, dass das Völkerrechtsbrüche sind, nicht, dass da irgendwie der Verdacht dann aufkommt, dass wir das irgendwie tolerieren würden oder sich das Völkerrecht am Ende noch in so eine Richtung entwickelt, ja, dass das gerechtfertigt ist. Also da müssen die europäischen Staaten und natürlich auch andere Staaten tun das ja auch, ja, südamerikanische Staaten haben ja auch entsprechende Deklarationen verfasst gegen diesen Völkerrechtsbruch und das müssen wir immer wieder betonen. Das Völkerrecht versteht das nicht, das Völkerrecht rechtfertigt das nicht und das muss man einfach immer wieder betonen.
Sie haben da auch in Ihrem Buch Deutschland möglicherweise als Hoffnungsträger beschrieben. Ist es das, was Sie damit meinen? Also, dass man möglicherweise dann gerade in solchen Zeiten einen Staat braucht, der vorangeht und sagt, wir wahren das Recht, wir akzeptieren das Recht, wir halten uns an das Recht und schaffen so vielleicht irgendwie einen Gegenpol zu dieser Ohnmacht? Und Gegengewicht und bietet möglicherweise Hoffnung, dass das Völkerrecht nicht ganz am Ende ist?
Also das würde ich mir wünschen und zwar eben auch aus unserer geschichtlichen Verantwortung eben heraus, weil wir ja als Aggressoren des Zweiten Weltkriegs und als Täter des Holocaust auch diese massive Schuld auf uns geladen haben und eben jetzt darauf beharren müssen, dass diese Regeln genau solche Dinge, Aggressionen gegenüber anderen Staaten verhindern muss. Ja, das ist, glaube ich, unser Auftrag und das sind wir den vielen Opfern des Zweiten Weltkriegs auch schuldig.
Sie schreiben in Ihrem Buch, wir, also Sie meinen die Bundesrepublik, trauen uns das nicht zu, uns wird das aber zugetraut, also von anderen Staaten, gerade von europäischen. Würden Sie denn sagen, das ist realistisch, dass Deutschland diese Vorreiterrolle einnehmen kann? Wir haben jetzt gerade von der Bundesregierung gehört als erste Reaktion auf Maduros Gefangennahme, dass das Ganze komplex sei. Das klang jetzt nicht so richtig völkerrechtsaffin. Und auf der anderen Seite haben wir eine ganze Menge innenpolitischer Herausforderungen. Also kann Deutschland diese Vorreiterrolle, um das Völkerrecht nachhaltig zu stärken, wirklich einnehmen oder ist das mehr Wunschdenken, was Sie da formulieren?
Ja, ich glaube, wir haben letztlich keine andere Wahl, denn wir sind ja auch bedroht. Jetzt in der Aggression Russlands gegenüber der Ukraine haben wir hier Krieg im Grunde ja direkt vor unserer Haustür. Und das ist unsere Aufgabe. Wir sind der größte und stärkste Staat im Zentrum Europas und wir müssen da, glaube ich, tatsächlich diese Vorreiterrolle jetzt akzeptieren und auf der Einhaltung des Rechts beharren.
Mhm. Angenommen, Deutschland schafft es nicht, diese Vorreiterrolle auszufüllen und es tritt auch kein anderer Staat ein und das Völkerrecht wird leider weiter erodieren. Würden Sie sagen, wir brauchen das Völkerrecht als Institution vielleicht überhaupt noch oder kann es auch anders klappen, den Weltfrieden herzustellen, zu bewahren, zum Beispiel mit den Deals, die Trump ja immer wieder einfordert und umsetzen möchte?
Ja, also die Art und Weise, wie hier über Deals versucht wird, dann Lösungen zu finden, die ist halt die kritische, ne? Weil das Ganze geht ja mit einem riesigen Gewaltdrohungspotenzial, was ich vorhin ja schon beschrieben habe, einher. Am Ende ist aber natürlich immer irgendwie eine völkerrechtliche Vereinbarung dann das Maß der Dinge. Also auch wenn die Ukraine, der Ukraine-Krieg beendet, wird es eine völkerrechtliche Vereinbarung geben und dann wird das Völkerrecht auch wieder respektiert werden. Ja, also im Moment sprechen an vielen Orten der Welt die Waffen und diese Situation hat das Völkerrecht schon öfters erlebt. Und wenn dann mal der Rauch auf den Schlachtfeldern sich verzieht, dann wird man auch wieder mit Vernunft sich zusammensetzen und Regelungen finden und dann sind wir wieder beim Völkerrecht. Die Hoffnung, die ich dann habe, ist eben, dass am Ende dann doch die Institutionen gestärkt werden und die Einsicht sich durchsetzt, dass nur durch Zusammenarbeit, nur durch Regelbasierung, nur durch gerichtliche Verfahren letztlich ein nachhaltiger Frieden in der Welt garantiert werden kann.
Da hoffen wir. Glaube ich, das Gleiche. Ein gutes Schlusswort war das. Hoffen wir das Beste, was die Geltung des Völkerrechts betrifft. Lieber Herr Professor Safferling, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei uns mitzuwirken hier. Vielen Dank, viele Grüße zu Ihnen nach Nürnberg.
Ja, gern geschehen.
Dankeschön.
Christoph Safferling war das, Professor an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg.
Und das war's dann auch diese Woche schon wieder mit den JustizreporterInnen. Wenn es euch gefallen hat, ihr Anmerkungen habt oder Themenvorschläge, schreibt uns doch gerne eine E-Mail, die lesen wir alle. Ihr erreicht uns unter justizreporterinnen@swr.de. Ein Dank auch hier an die Technik, die wie immer sehr aufmerksam uns betreut bei all unseren Beiträgen und Podcast-Folgen. Heute ist das Georg Peter. Dankeschön und dir, Christoph, vielen Dank, dass du dich Samstag um das Thema gekümmert hast und du heute mit mir im Podcast-Studio warst.
Sehr gerne.
Ich sag auch danke und bis dahin.
Ciao, tschüss.
Hi, ich bin Linda Zavakis und hier gibt es jetzt ab sofort mindestens einmal die Woche den Berlin Code, den Politikpodcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Immer freitags und zusätzlich dann, wenn etwas Besonderes oder Wichtiges passiert. Ich möchte in diesem Podcast die Bundespolitik für euch dekodieren, das heißt entschlüsseln. Und das mache ich nicht alleine, sondern das mache ich zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Denn die sind ja immer mittendrin, wenn was passiert. Also im Bundestag, im Kanzleramt und dazwischen im Berliner Regierungsviertel. Und im Podcast nehmen wir uns dann die Zeit, um gewisse Dinge zu analysieren, auch mal auf Hintergründe länger zu schauen und Zwischentöne, für die sonst vielleicht oft nicht so viel Platz ist. Ihr bekommt dann alles, was ihr über Wahlkampf, die Zeit danach und den Berliner Politikalltag wissen müsst. Und ihr könnt uns natürlich auch Fragen stellen. Berlin Code gibt es in der ARD Audiothek und überall dort, wo ihr sonst auch Podcasts bekommt. Also abonniert am besten gleich oder folgt uns, damit ihr keine Folge verpasst. Und wann immer und wo immer es geht, lasst uns eine Bewertung da und erzählt anderen von diesem Podcast. Ich freue mich auf euch.